Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wirtschaftsforschende in den USA sagen, dass dort die Arbeitsleistung bei jungen Männern im Gegensatz zu anderen Bevölkerungsgruppen stark heruntergegangen ist. Der Grund? Computerspiele.
15% der 21- bis 30-Jährigen spielen nur noch Computer, leben überwiegend bei Müttern, lassen sich da durchfüttern, tragen nichts bei zum Bruttosozialprodukt, sondern sind in einem Lebensstil gelandet, der zu 100% von Computerspielen bestimmt ist.
Professor Dr. Christian Pfeiffer sagt, auch in Deutschland müssen wir aufpassen. In seinen Untersuchungen habe sich gezeigt, dass es auch hier einen Leistungsabfall bei Jungen gibt. Sie werden in der Schule immer schlechter, während parallel die Zeit, die sie zockend am Computer verbringen, immer mehr wird. Den Vorstoß einiger Bundesländer, E-Sport, also den sportlichen Wettkampf mit Computerspielen, als Breitensport zu fördern, hält er entsprechend für eine ganz schlechte Idee. Das komplette Interview mit dem ehemaligen Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen gibt's in weniger als 20 Minuten. Und damit willkommen zur heutigen Ausgabe des Bildungsmagazins. Ich bin Sabrina Loy. Als erstes gucken wir aber auf das virtuelle Treffen der Kultusministerinnen und Minister. Die wollen das deutsche Schulwesen zukunftsfit machen. Dafür hat die Kultusministerkonferenz einen Plan verfasst. Christiane Habermals fasst die Beschlüsse und die Reaktion darauf zusammen.
Und die KMK bewegt sich doch. So lautete der lakonische Kommentar der grünen Bildungspolitikerin Margit Stump zu den Beschlüssen, die die Kultusminister der Länder gestern in erstaunlicher Einstimmigkeit getroffen haben und mit denen sie das föderale Schulsystem in Deutschland einheitlicher und transparenter gestalten wollen. KMK-Präsidentin Stefanie Hubig, gleichzeitig Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz, sprach von einem historischen Tag für die deutsche Bildungslandschaft und wegweisenden Entscheidungen, die weit über den heutigen Tag hinauswirken werden.
Das war ein Kraftakt für alle Beteiligten, den wir heute geschafft haben. Seit über 2 Jahren verhandeln wir und ich denke, vor 2 Jahren haben wir uns alle nicht vorstellen können, dass heute der Tag kommt und heute da ist und dass wir so viel erreicht haben.
Die Minister verabschiedeten eine Ländervereinbarung mit einem langen Katalog an politischen Vorhaben. Insbesondere das Abitur soll einheitlicher und vergleichbarer werden. Ab 2023 müssen alle Länder in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch 50% der schriftlichen Abituraufgaben aus einem zentralen Aufgabenpool entnehmen. Diesen Pool gab es auch vorher bereits, doch die Beteiligung war freiwillig und nicht alle Länder beteiligten sich daran. Ab 2025 soll das auch für die naturwissenschaftlichen Fächer verpflichtend gelten. Vereinheitlicht werden sollen auch die Leistungen und die Kurse, die in der Oberstufe für das Abitur eingebracht werden müssen und die 2/3 der Note ausmachen. Und auch die anderen Schulabschlüsse sollen angeglichen werden.
Wir wollen zum Beispiel mehr Vergleichbarkeit schon in der Grundschule, etwa bei der Frage, wie viel Deutsch, Mathematik oder Sachkunde mindestens stattzufinden hat. Wir wollen auch, dass alle Kinder eine verbundene Handschrift lernen, egal wo sie in Deutschland zur Schule gehen. Wir werden gemeinsame Bildungsstandards weiterentwickeln und fortführen, damit sie in allen Schulen in Deutschland gelten,
erklärte Hubig. Auch das Dickicht der Sekundarschulen mit diversen Bezeichnungen und Abschlüssen soll gelichtet und zur besseren Vergleichbarkeit zumindest katalogisiert werden. Ein ambitioniertes Programm und eine späte Reaktion darauf, dass der Bildungsföderalismus, wie zahlreiche Umfragen belegen, mit seinen 16 unterschiedlichen Schulsystemen in der Bevölkerung wenig beliebt ist.
Wir wissen, die Menschen haben den Wunsch nach mehr Einheitlichkeit, nach mehr Gemeinsamkeit bei der Bildung. Das wissen wir und wir sehen darin unsere Verantwortung. Es darf mit Blick auf die Bildung und die Chancengerechtigkeit aus unserer Sicht keinen Unterschied machen, ob ein Kind in Aachen oder Zwickau geboren ist. Und wir wissen auch, wenn eine Familie umzieht von einem Bundesland in ein anderes, dann muss der Schulwechsel ohne Probleme gelingen.
Eine wichtige Neuerung, auch der 2. KMK-Beschluss. Die Kultusminister wollen sich künftig von Bildungsexperten beraten lassen. Die Einrichtung einer ständigen wissenschaftlichen Kommission soll den ursprünglich von der Großen Koalition geplanten Nationalen Bildungsrat ersetzen. Ein Expertengremium mit Beteiligung des Bundesbildungsministeriums, das vor einem Jahr am Widerstand von Bayern und Baden-Württemberg gescheitert war. Das neue Gremium, so der Hamburger Bildungssenator Thies Rabe, sei auch ein Bekenntnis dafür,
nicht mehr zurückzuwollen in eine Zeit der, darf ich sagen, pädagogischen Freihändigkeit, sondern dass wir durch empirische Bildungsstudien die Qualität aller Bildungssysteme der 16 Bundesländer reflektieren wollen auch unbequeme Ergebnisse damit in die Diskussion einspeisen und uns auch diesen Ergebnissen stellen.
Am Ende bleibt die Frage, ob der Rat des Gremiums, dem 16 der renommiertesten Bildungsforscher angehören werden, letztlich auch in der Schulpraxis umgesetzt wird. Und auch, wie weit die Ländervereinbarung trägt, muss sich erst noch erweisen. Viele der Punkte werden bislang nur als politische Vorhaben deklariert, für deren Umsetzung es noch keinen konkreten Zeitplan gibt. Der soll im nächsten halben Jahr erstellt werden.
Schulausbildung und Schulabschlüsse in Deutschland sollen also in den kommenden Jahren deutlich vergleichbarer werden. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten müssen das noch absegnen, aber wir haben es am Anfang gehört. Es wird schon von einer historischen Bedeutung dieser KMK-Beschlüsse gesprochen. Das sieht Ilka Hoffmann, Vorstandsmitglied bei der Lehrergewerkschaft GEW, allerdings ganz anders. Sie sagt, diese Vereinbarungen seien eine Bildungspolitik von gestern. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, warum ist es von gestern, wenn Schuldeutschland mehr Einheitlichkeit bei Schulformen, Abschlüssen und Lehrinhalten bekommt? Also etwas, das ja auch die GEW immer wieder gefordert hatte.
Ja, also was rückwärtsgewandt ist, ist vor allen Dingen alle Fragen, die die Schulstruktur betreffen. Und es werden auch die Fragen, die in den internationalen und nationalen Bildungsstudien immer wieder aufgeworfen werden, nämlich die Fragen nach der sozialen Benachteiligung im Bildungswesen gar nicht gestellt. Wir haben uns erhofft, dass wenn es so eine Vereinbarung gibt, man genau auf diese Fragen eingeht. Wie kann man die Chancengleichheit verbessern in unserem Bildungssystem und wie kann man ein besonders großes Problem beherzt angehen, nämlich den Lehrkräftemangel? Also es fehlen eigentlich wesentliche Aspekte und bei Digitalisierung, da steht nur, Digitalisierung ist wichtig, aber wie kann Digitalisierung genutzt werden, um auch wirklich die Teilhabe aller Menschen zu verbessern? Und wie können wir das Problem angehen, dass es 20% junger Menschen gibt, die die Mindestkompetenzen in den Grundfertigkeiten nicht erfüllen? All diese Fragen werden überhaupt nicht beantwortet.
Lassen Sie uns mal auf einige Punkte im Einzelnen eingehen. Die Schulstruktur haben Sie gerade schon angesprochen. Hier soll ja vor allem das Namenschaos in Deutschland geordnet werden. Außerdem soll es einheitliche Regelungen im Sekundarbereich 1 geben, was Wochenstundenanzahl der Fächer und Lernbereiche im Pflicht- und Wahlpflichtunterricht angeht. Aus Ihrer Sicht kein Fortschritt?
Nein, das ist kein Fortschritt. Es gibt vor allen Dingen eine Ungleichheit der Lebensverhältnisse. Wenn wir regional schauen, welche Schulen sind gut ausgestattet, sowohl personell als auch materiell, und welche Schulen sind schlecht ausgestattet, dann sind es die Schulen, die ohnehin schon in Quartieren liegen in der Stadt, die arm sind. Dort sind auch die Schulen arm. Sie haben weniger ausgebildete Lehrkräfte, sie sind materiell schlechter aufgestellt. Und wenn wir von Vergleichbarkeit sprechen, dann sollten wir auch von Vergleichbarkeit der Lebensverhältnisse sprechen. Und wir sollten nicht sagen, wir stellen eine Vergleichbarkeit her bei den Prüfungen, dann wird daraus nämlich eine Ungerechtigkeit. Ich verlange dann von Schülerinnen und Schülern, die benachteiligt sind, dass sie das Gleiche bringen wie Kinder, die zu Hause gut gefördert werden und in gut ausgestatteten Schulen lernen und auch genug Wohnraum haben, ein eigenes Zimmer und so weiter. Diese Vergleichbarkeit, die wäre uns wichtiger, nämlich die Vergleichbarkeit von Lern- und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen.
Lassen Sie uns noch auf die Grundschulen gucken. Für Kinder, die in die Grundschule kommen, sollen einheitliche Standards für sprachliche und mathematische Kompetenzen und entsprechende Förderung gesetzt werden. Dafür soll die KMK gemeinsam mit der Jugend- und Familienministerkonferenz eine Empfehlung erarbeiten. Die Länder wollen sich zudem auf einen Gesamtstundenrahmen und einen Mindeststundenumfang in den Fächern Deutsch, Mathe und Sachunterricht in der Grundschule verständigen. Die Vermittlung der Schreibschrift wird betont, genauso ein einheitlicher Rechtschreibrahmen. Das könnte doch mehr Grundbildung für alle Kinder bringen und dadurch Bildungsgerechtigkeit stärken?
Ja, könnte es, aber es ist alles so singulär betrachtet. Wir haben ja schon seit vielen Jahren Schulpreise, die an besonders fortschrittliche Schulen vergeben werden. Diese Schulen sind alle samt inklusive Schulen, die also alle Kinder und Jugendlichen unterrichten und die ganz neue Wege gehen, was die Unterrichtsentwicklung anbelangt. Wir haben dort Projektunterricht, wir haben selbstständiges Arbeiten, wir haben kooperative Lernformen und all dies findet in diesem Entwurf keine Berücksichtigung. Fächerkanon, zentrale Prüfungen, Schreibschrift. Wenn man nicht die Jahreszahl sieht, hat man das Gefühl, man liest jetzt ein Papier aus den 60er Jahren.
Es gibt noch einen anderen Punkt, der nicht ganz neu ist, aber zumindest in neuem Gewand oder neuem Namen daherkommt. Es soll eine ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz eingerichtet werden. Wie gesagt, ganz neu ist die Idee nicht. In früheren Planungen hieß das Gremium einfach Bildungsrat und soll die Länder in Fragen der Weiterentwicklung des Bildungswesens unter anderem mit Blick auf eine bessere Vergleichbarkeit beraten. Was halten Sie davon?
Ich finde die Idee eines wissenschaftlichen Beirats sehr gut. Es kommt natürlich darauf an, welche Wissenschaftler man auswählt, ob da auch die Pluralität der bildungswissenschaftlichen Ansätze gewahrt sind. Seit der empirischen Wende haben wir einen zu großen Schwerpunkt auf Testdiagnostik. All die soziologischen Aspekte, die Bildung auch betreffen, eben soziale Ungleichheit, auch wie lernen Kinder, auch der ganzheitliche Blick, der ökosystemische Blick auf das Umfeld, in dem gelernt wird, ist verloren gegangen, weitestgehend. Es gibt aber Forscher, die sich damit beschäftigen und da ist ein Beirat gut, wenn er diese Pluralität der wissenschaftlichen Ansätze auch abbildet und wenn da ein Diskurs entsteht. Aber wenn ich dann diesen Nebensatz lese im Hinblick auf Vergleichbarkeit, dann bin ich direkt schon wieder ernüchtert, weil ich dann sehe, dass diese Kardinalprobleme, die bei PISA und allen Studien immer wieder rauskommen, nämlich diese Diskriminierung im Schulsystem, dass die wiederum unter den Tisch fällt. Und da hoffe ich, dass in den wissenschaftlichen Beirat Menschen reinkommen, die das im Blick haben und die da der Kultusministerkonferenz auf die Füße treten und sagen, wir sind hier eine gespaltene Gesellschaft, Bildung hat einen Auftrag und Vergleichbarkeit ist gegenüber diesen Problemen ein geringeres Problem.
Mit den jetzt getroffenen Vereinbarungen zementiert die Kultusministerkonferenz ein Schulsystem, das Bildungsbenachteiligungen verstärkt und Diversität negiert, sagt Eka Hoffmann von der Bildungsgewerkschaft GEW. Das vergangene Sommersemester war für viele Studierende eine Herausforderung. Sie konnten keine Kurse an der Uni belegen, Seminare liefen online am Bildschirm. Für viele war das eine schwierige Situation, psychisch und finanziell. Um ihnen den Stress etwas zu nehmen, haben rund 50.000 Studierende deshalb im vergangenen Semester eine Petition unterschrieben. Sie haben ein sogenanntes Kann-Semester gefordert. Die Petition hat gewirkt, die meisten Bundesländer haben reagiert. Aber wie geht es jetzt weiter im neuen Wintersemester? Britta Mersch hat nachgefragt. Wie sieht es da aus? Wird es auch für das kommende Semester Extra-Regelungen geben?
Ja, da halten sich die Länder im Moment noch mit Versprechen zurück. Das nächste Semester, das soll ja so normal laufen wie möglich, mit Online-Kursen und mit Seminaren an der Uni. Die Infektionszahlen, die steigen im Moment aber ja wieder rasant und auch der Studienalltag, der ist für viele sehr belastend. Das beobachtet Severin Thomas. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik an der Universität in Hildesheim. Und sie hat zum Ende des Sommersemesters eine Umfrage gemacht unter 2300 Studierenden.
Es fehlt tatsächlich zum einen diese Tagesstruktur, dass man eben zu einer bestimmten Zeit in die Hochschule geht, dort auch mit anderen studiert und nicht so stark individualisiert. Aber ich würde eben auch sagen, das Erleben der Corona-Pandemie, das fällt ja in dieser Diskussion oft unter den Tisch. Was macht es eigentlich mit jungen Menschen, wenn die den Fernseher anschalten oder eben im Internet gucken, was gerade so um sie herum passiert? Führt das ja eben auch dazu, dass ich nicht so völlig frei und unbeschwert meinem Studienfach folgen kann.
Ja, und da sagen die Autorinnen für die Studierenden, da muss es jetzt auch weitere Unterstützungsangebote geben, also entweder finanzielle Hilfen oder dass Fristen für Prüfungen nicht so streng gehandhabt werden. Das Thema, das wird in diesem Semester an Hochschulen und in den Ländern also weiterhin für Diskussionen sorgen. Und ich denke mal, einheitliche Regeln, die wird es jetzt nicht für alle geben.
Ja, man muss ja sagen, es wird sie wieder nicht geben. Denn auch wenn die meisten Bundesländer fürs Sommersemester einiges möglich gemacht haben, so wirklich einheitlich war das nicht, oder?
Ja, das stimmt. Also 10 Länder haben beschlossen, dass die Studierenden ein Semester länger studieren können, ohne dass ihnen Nachteile entstehen beim BAföG oder bei Prüfungsfristen. Die Regelstudienzeit wurde also um ein Semester verlängert. Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern, die gehörten zu den ersten. Andere Bundesländer, die sind im Moment noch in der Abstimmung, wie Niedersachsen. Und in Thüringen, da wurde die Verlängerung Verlängerung der Regelstudienzeit nicht ins Hochschulgesetz aufgenommen. Da können Studierende aber einen Härtefallantrag stellen. Eine andere Forderung, dass Studierende Freiversuche bei Prüfungen haben, die wurde in einigen Bundesländern mit aufgenommen, in anderen aber den Hochschulen überlassen. Und da kamen dann auch ganz unterschiedliche Regelungen heraus. Das sagt Konstantin Pittruff. Er studiert Wirtschaftsingenieurwissenschaften an der Hochschule München und er hat die Petition zum Kannsemester mit gestartet.
Es gab wirklich Hochschulen, die haben auch diese Freiversuche den Studierenden ermöglicht, somit ihnen auch etwas Last genommen in diesem Corona-Semester. Manch andere Hochschulen haben diese Debatte verweigert oder sie ist negativ ausgegangen.
Ja, und das ist dann natürlich auch unfair, wenn an manchen Hochschulen Freiversuche möglich sind und dann an anderen eben nicht.
Nachvollziehbar. Die Petition, die das Ganze ins Rollen gebracht hat, wurde ja wie gesagt im Sommersemester gestartet. Welche Hoffnungen machen sich die Studierenden jetzt zum Wintersemester?
Ja, sie hoffen jetzt, dass das Studium möglichst nach Plan läuft, also dass jetzt nicht Kurse ausfallen, weil es dieses Extrasemester gibt und dass die Dozierenden sich jetzt erstmal zurücklehnen und einige Kurse gar nicht anbieten. Im Sommer, da war es ja so, dass sich Vorlesungszeiten verschoben haben und auch Kurse ausgefallen sind. Manche, die konnten ihr Studium dann gar nicht so stemmen und die Hochschulen und die Länder, die mussten deshalb reagieren. Und deshalb hatte die Studierendenvertretung der Hochschule München die Petition damals auch angestoßen. Das sagt Konstantin Pittruff.
Weil wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich jetzt aufgrund dieser Krisenlage ein Semester, wo alles geht, nichts muss. Ein Kannsemester, wo alle gemeinsam und solidarisch miteinander all das tun, was sie können, aber nicht das, was jeder im Normalfall müsste.
Ja, und die Studierenden, die hoffen eben, dass sie jetzt mit am Tisch sitzen können, wenn neue Regelungen getroffen werden müssen, auch was jetzt Prüfungen betrifft. Da ist im Moment auch überhaupt noch nicht klar, wie die durchgeführt werden in diesem Semester, ob online oder ob in großen Sälen als Präsenzprüfung. Und wichtig wäre eben auch, dass es möglichst einheitliche Regelungen für alle Studierenden gibt. Aber ja, auch das ist eine Hoffnung, die wohl in diesem Semester auch nicht erfüllt werden wird.
Infos von Britta Mersch. Und auch morgen wollen wir bei Campus und Karriere genau darüber diskutieren, wie kann ein Wintersemester unter Corona-Bedingungen aussehen. Gerne auch mit Ihnen. Sie können jetzt schon anrufen und eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Die Nummer ist 00800 4464 4464 oder Sie schicken uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Virtuelle Sportarten, also E-Sport, soll als Breitensport gefördert werden. Das ist der Wunsch einiger Bundesländer, zum Beispiel von Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Es kommt aber auch Kritik an dem Vorstoß, unter anderem von Professor Dr. Christian Pfeiffer, dem ehemaligen Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Er sagt, zu viel Computerspielen hat einen Einfluss auf die Lernleistung von Kindern und Jugendlichen. Darüber habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Pfeiffer, warum ist es Ihrer Meinung nach keine gute Idee, E-Sport, ähnlich wie Fußball oder Schwimmen, als Breitensport zu fördern?
Wir sehen seit 10 Jahren eine wachsende Leistungskrise der Jungen, aber nicht der Mädchen. Die schulischen Leistungsabstände zwischen Jungen und Mädchen sind auf den Höchststand gewachsen, den wir je messen konnten. Beispiel bei PISA waren wir alle vor einem Jahr erschrocken, dass wir schon wieder in den Keller gegangen sind. Aber das beruhte zu 81% auf den Leistungsschwächen der Jungen und nicht der Mädchen. Oder wir nehmen in Niedersachsen die aktuellen Zahlen zum Gymnasium. Fast 60% der Gymnasiasten sind Mädchen, gut 40% sind nur noch Jungen. Beim Sitzenbleiben dominieren die Jungen wiederum umgekehrt mit 60-40. Beim Studienabbrechen noch viel deutlicher. Und am schlimmsten sehen wir es bei den Studenten von 100 Verlierern, die Prüfungen wiederholen müssen, ein Semester wiederholen müssen, sind 67 männlich und 33 weiblich. Und das alles können wir in Beziehung setzen zum Computerspielen.
Inwiefern? Also inwiefern hängen die schulischen Leistungen, vor allen Dingen auch von Jungs, dann von deren Computerspielen zusammen?
Nehmen wir Niedersachsen als Beispiel. Da mussten wir feststellen, dass die Jungen pro Tag 3 Stunden und 4 Minuten spielen, die Mädchen nur 24 Minuten.
Ist das wirklich auf die Zeit von den Computerspielen alleine zurückzuführen? Also gibt es da mehr als den statistischen Zusammenhang, sage ich jetzt mal, gibt es da wirklich Ursache und Wirkung?
Wir haben das mit multivariaten Verfahren für die letzten 6 Jahre in Niedersachsen getestet. Und da zeigt sich, die Leistungsabstände von Jungen und Männern werden jedes Jahr größer, je mehr die Jungen im Computerspielen gelandet sind. Und was ganz selten ist, dieser Zusammenhang ist ausschließlich nach den Computerrecherchen auf das Computerspielen zurückzuführen. Also da haben wir keine Zweifel mehr, dass der Zusammenhang besteht. Und er wird durch viele Einzelfakten dokumentiert, auch dass beim suchtartigen Computerspielen die Jungen 20 Mal höher liegen als die Mädchen.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum gerade die Jungs anfällig dafür sind?
Wir haben geschaut, welche Jungen es sind. Und dann zeigt sich an den Daten, es sind ja nicht alle so gefährdet. Es sind primär die, die arm im Leben sind. Wer arm im Leben ist, möchte reich in der virtuellen Welt werden. Da kriegt er dann Anerkennung, Gruppenzusammenhalt. Da ist er autonom unterwegs. Das ist faszinierend für ihn. Aber es sind die, die im realen Leben zu kurz kommen, vor allem an väterlicher Zuwendung, manchmal aber auch an alternativen Möglichkeiten im Leben, was Sinnvolles zu tun, die Ärmeren stärker gefährdet als die Wohlhabenden.
Jetzt reden wir darüber, dass einige Bundesländer wollen, dass der E-Sport wie Breitensport gefördert wird. Ich habe hier den Antrag von Niedersachsen vorliegen, in dem es eben genau darum geht. Darin steht, und ich lese jetzt einfach mal vor, mit der Förderung virtueller Sportarten ist der Auftrag verbunden, diesen pädagogisch sinnvoll in die Jugendarbeit zu integrieren, um den jugendlichen Nutzern Medienkompetenz zu vermitteln, gegen Individualisierung und soziale Entfremdung vorzugehen und Programme gegen Spielsucht und die damit verbundene physische und psychische Gefährdung zu entwickeln und umzusetzen. Erstmal klingt das doch aber ganz vernünftig, oder nicht?
Nee, das ist nichts von vernünftig dran. Es gibt keinen Grund, einer boomenden Industrie, die ihren Umsatz verdoppelt hat, auch noch Geld hinterherzuwerfen mit dem Label, sie seien gemeinnützig. Da ist nichts Gemeinnütziges dran. Das ist Zeitvertreib und das kann, wenn es in Maßen erfolgt, völlig okay sein. Aber wenn es dann so exzessiv wird wie bei jedem vierten Jugendlichen, dann wird es gefährlich und darüber mogelt sich der Landtag hinweg, indem er schöne Sachen erzählt, was sie alles machen wollen. Die können sie doch ohnehin machen. Also gegen Sucht vorzugehen, braucht man nicht den Computerspielindustrie fördern. Das ist nicht nachvollziehbar.
Das heißt, was muss Ihrer Meinung nach passieren, um das Problem tatsächlich in den Griff zu kriegen? Wer steht da auch in der Verantwortung?
Wir möchten die Wirtschaft, die Bürgerstiftungen Deutschlands, natürlich auch die Bundesstaaten dazu animieren, dass sie an den Schulen nachmittags ein Programm ermöglichen, Lust auf Leben wecken, das Begeisterung weckt für Aktivitäten, die im realen Leben stattfinden. Also über Verbote kriegen wir nichts geregelt. Über Aufklärung schon, aber am meisten, indem wir die Jungen begeistern für etwas, was eine verrückte Sportart sein kann oder Musik oder Tanzen oder Filme machen oder sonst was. Im Ausland geschieht das vorbildlich. Bei uns sind Ganztagsschulen zwar da, aber oft sind sie nur Kinderbewahranstalten mit Suppenküche zwischendrin. Also es fehlen die Inhalte, die wirklich begeistern.
Sagt Christian Pfeiffer. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Leu.
Das war's für heute mit Campus und Karriere, dem Bildungsmagazin. Jetzt gibt es hier erst einmal die Nachrichten. Danach folgt Corso Kunst und Pop. Da geht es unter anderem um Ökopop. Vor genau 50 Jahren hat es nämlich in Kanada ein Benefizkonzert für Umweltaktivisten gegeben. Und das war die Geburtsstunde von Greenpeace. Mein Name ist Sabrina Loy. Ich verabschiede mich für heute, wünsche einen schönen Nachmittag und ein entspanntes Wochenende.